Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 137 vom 26. März 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und mit mir in Deckung sitzt da diesmal wieder die Katrin mit TH. Hallo Katrin mit TH aus Vancouver, Kanada. Hallo.
Hallo Christoph.
Katrin, du freust dich schon sehr lange auf diese Aufnahme, also ist eine generelle Aussage, weil du dich immer freust, mit mir eine Aufnahme zu machen, seit du hier Mitglied in diesem Podcast-Team bist. Aber bevor, es ist ja ein ernstes Thema tatsächlich, über das wir heute sprechen wollen. Aber bevor wir das machen, wie immer so die Standardfrage, Katrin, wie ist die Lage bei dir? Ist der Schnee noch da jetzt Ende März in Kanada und wie sieht es bei dir so aus? Was kannst du uns berichten? Was möchtest du mit uns teilen? Nimm die Leute mit, die sind interessierter dran.
Der Schnee ist sehr präsent gerade, nicht in der Stadt, aber in den Bergen. Es hat in den letzten 2 Wochen eigentlich durchgängig geschneit in den Bergen um Vancouver rum. Und es gab wöchentlich ungefähr 100 Zentimeter Neuschnee. Das musste ich natürlich nutzen und bin direkt Snowboard fahren gegangen. Ein paar Verletzungen gab es, aber die habe ich in Kauf genommen. Der Schnee war zu gut, um es sein zu lassen.
Okay, und kannst du uns denn zukünftig auch irgendwas hier in diesem Podcast mitbringen, was du vom Snowboardfahren gelernt hast und was irgendeinen Bodenbezug hat? Gibt es da Schnittmengen oder ist das Snowboardfahren unabhängig von der Pedologie?
Das ist auf keinen Fall unabhängig, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das könnten wir mal in zukünftigen Folgen behandeln. Also man könnte sich mal anschauen, was die Nutzung von Skigebieten auf den Boden für Auswirkungen hat. Das wäre immer eine interessante Sache. Da gibt es sicherlich auch schon ein paar Paper zu.
Ja, siehst du, Katrin, und jetzt haben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal gezeigt, gezeigt, wie hier bei uns das Brainstorming abläuft. Ich stelle eine hochinteressante Frage. Das wird mir dann entsprechend gespiegelt und dann wird gesagt, Mensch, da gibt es hundertprozentig eine Studie. Das landet dann auf so einer ominösen Themenliste und zack, ist eine neue Folge des Zollcasts geboren. Ja, so läuft das hier bei uns.
So einfach geht's.
Man muss ja irgendwie zu seinen Themen kommen und ich sage immer, so eine Folge, die wir hier produzieren, hat eigentlich keinen Mehrwert, wenn das nicht Themen sind, die uns selbst auch interessieren, die vielleicht auch so einen aktuellen Bezug haben, sage ich mal, mehr oder weniger. Und da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge. Ich habe das Thema genannt Pädozid in der Ukraine. Ist eine Wortneuschöpfung, glaube ich. Ich glaube, das gibt's so noch nicht. Vorher das Brainstorming hatte ergeben Ökozid in der Ukraine. Ich habe das dann eben, weil wir hier natürlich speziell über Böden sprechen, nochmal etwas umgewürtelt. Und ja, das ist genau das Thema der heutigen Folge, Katrin. Du bist da ja auch ein Stück weit Expertin, für die das nicht mehr auf dem Schirm haben. Du bist Altlastenexpertin, Sanierungsexpertin, hast auch Jahre in diesem Beruf, in einem Ingenieurbüro und auch projektbasiert gearbeitet, ne? Wenn ich das so richtig sagen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Rüstungsaltlasten ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber man muss sich auf jeden Fall auch immer mal wieder damit beschäftigen. Interessanterweise, als ich in Potsdam im Ingenieurbüro gearbeitet habe, hatten wir auch viele Baustellen in Berlin. Und da ja eh alles voll ist mit Bauschutt und dergleichen, mussten wir eigentlich, bevor wir jegliche Bodenuntersuchungen machen durften, eine Kampfmittelfreigabe anfragen, um einfach sicherzustellen, dass nicht doch noch irgendeine Granate hochgeht oder in Reichweite ist.
Genau, das müssen wir auch. Ich bin ja in der Genehmigungsplanung für Stromtrassenprojekte und das läuft immer unter der Überschrift Altlasten, ne? Und ist bei uns zumindest Bestandteil des Bodenschutzkonzeptes. Aber da sind solche Abfragen natürlich auch ganz elementar, weil ab irgendeinem Zeitpunkt wird im Bereich der zukünftigen Stromtrasse natürlich auch eine Baugrunduntersuchung durchgeführt und da guckt man dann erstmal, liegt da was, und wäre nämlich ganz fatal, wenn da irgendwo reingebohrt wird und das ist vielleicht noch scharfe Munition. Also so, das ist so ein bisschen das Setting. Wir kennen uns ein Stück weit aus und ich will jetzt aber nochmal ein paar einführende Worte sagen zu der Thematik, weil das ist ja tatsächlich auch kein einfaches Thema. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist jetzt schon, dauert jetzt schon über 3 Jahre an. Ja, das ist ja jetzt 2025 quasi so wieder mal ins dritte Jahr gegangen. Ich habe ganz am Anfang dieses Podcasts die Folge 2 auch der Ukraine gewidmet. Die Folge hieß Die gefährdete Kornkammer Europas. Das war damals, da gab es noch keine Soil Talks, ne? Und da habe ich mir halt so vorgenommen, so Mini-Soil Talks, politische Folgen auch mal mit einzubringen, Biografien zu machen. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Und ich denke, die Folge vielleicht als Vorbereitung zu hören ist ganz gut, weil ich da auch so allgemeine Konzepte mal ein bisschen erkläre, ne? Also welche Auswirkungen haben Kriegshandlungen auf Böden. Und ich muss, um das mal einzuordnen, sagen, dass ich, wenn ich so drüber nachdenke, natürlich erschreckend finde, dass dieser Überfallkrieg immer noch andauert, dass das so lange jetzt bereits besteht. Und es ist aber so, dass wir hier ein bodenkundlicher Podcast sind. Also wir sind Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Und man muss einfach sagen, aus bodenkundlicher Sicht wäre es das Beste, wenn dieser Krieg am besten sofort endet. Ne? Weil jede Granate, die verschossen wird, jede Kampfhandlung, die passiert, werden wir gleich noch detaillierter drüber sprechen, ist einfach für die Böden Murks. Das Ganze hat aber noch viele weitere Dimensionen. Also da steckt menschliches Leid dahinter. Das Ganze hat eine politische Dimension und so weiter und so fort. Über diese Dimension können wir hier heute aber nicht sprechen, ne? Und ich will auch gar nicht bewerten und ansprechen, wie und wann und wieso dieser Krieg jetzt enden sollte. Das bin ich kein Experte. Sind wir beide keine Experten. Das lassen wir heute weg. Ne? Was uns interessiert heute ist tatsächlich die naturwissenschaftliche Perspektive. Und das habe ich mitgebracht entsprechend, weil ich es wichtig finde, das auch immer mit auf dem Schirm zu haben. Ne? Wie gesagt, neben den anderen Perspektiven. Und das sind ja Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die da Entscheidungen treffen müssen. Und diese Perspektive sollte dabei auch nicht ausgeblendet werden. Das ist eben ganz wichtig. Also hier keine, das ist kein Polit-Podcast oder sonstiges. Und was auch niemals weggedrückt werden kann, ist natürlich das menschliche Leid, was dahinter steht, jeden Tag. Aber da gibt es andere Expertinnen und Experten, die das ganz ausführlich besprechen. Ich sag mal zum Beispiel die Jungs von der Lage der Nation. Ein sehr guter Podcast, den ich immer empfehlen kann, wenn es um die sachliche Einordnung von Dingen geht, ne? Oder auch andere Politformate beispielsweise. Und jetzt gehe ich mal gleich rein und werde mal das Paper der heutigen Woche ansprechen, was ich hier dazu gefunden habe. Das Paper trägt den Titel The Environment as the First Victim, The Impacts of the War on the Preservation Areas in Ukraine. Ist verfasst von Walter Leal Filio und Kollegen. Er selbst ist an der Hamburg University of Applied Science in Deutschland. Viele Grüße an der Stelle. Und es ist erschienen, veröffentlicht am 14. Juni 2024 im Journal of Environmental Management. Ist also schon über knapp ein Jahr her. Und die Ergebnisse, die in diesem Paper präsentiert werden, beziehen sich auch auf das Ende des Jahres 2022. Da kommen wir auch gleich noch dazu, warum es schwierig ist, quasi Daten zu Umweltbelastungen, sage ich mal, bei aktuellen Kriegshandlungen zu sammeln. Das ist nämlich alles andere als trivial. Aber vielleicht mal einführen, Katrin, mal die Frage gestellt, so aus der Hüfte geschossen, was fällt uns denn ein? Welche Auswirkungen können denn Kriegshandlungen, bewaffnete Handlungen quasi auf die Böden haben? Was fällt dir dazu ein?
Ja, also ich würde auf jeden Fall auf die Altlasten schließen als erstes. Gerade Schwermetalleintrag ist damit verbunden, also Blei und Cadmium und auch Zink. Also da habe ich so die meisten Berührungspunkte mit, aber natürlich gibt es auch physikalische Auswirkungen. Die Bodenstruktur wird sich ja auch dadurch ändern, dass einfach größere Schuttreste im Boden verbleiben. Und ich schätze dadurch, dass einfach viel wenn jetzt Truppen über einen Landfleck hinwegziehen, wird ja auch die ganze Vegetation in Mitleidenschaft gezogen und dann wird es wahrscheinlich auch viele Brachflächen geben, die dann auch weitreichende Folgen haben.
Ja, das ist ein starker Aufschlag, Katrin. Und das Ziel, was ich heute verfolge, ist quasi, dass mal, also da fällt einem sicherlich viel ein, das alles mal ein bisschen zu systematisieren. Ne? Das ist so das Ziel der heutigen Folge. Du hast schon so eine Einteilungsmöglichkeit genannt. Also man kann diese Schäden jetzt mal bodenkundlich betrachtet natürlich klassifizieren. Beliebig, da ist man frei. Ne? Und das ist ja hier auch keine Lehrveranstaltung, wo man das dann am Ende abprüfen muss. Ne? Aber zum Beispiel könnte man sagen, es gibt also physikalische, chemische Auswirkungen und vielleicht auch biologische. Ne? Also es gibt ja auch das Bodenleben, was möglicherweise beeinträchtigt wird durch solche Kriegshandlungen. Ne? Und Kriegshandlungen könnte man vielleicht auch mal drüber sprechen. Was ist denn das eigentlich? Was wird denn da eigentlich gemacht? Ne? Und das sind Handlungen, die also tatsächlich Truppenbewegungen und die Interaktion von militärischen Truppen einschließlich schwerer Fahrzeuge, Panzer und so weiter betreffen. Ne? Die bewegen sich auch querfeldein. Das muss man dazu wissen. Also wenn es zu solchen bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, finden die grundsätzlich überall statt. Mitten auf dem Feld, mitten querfeldein durch den Wald. Da werden auch Gehölze quasi nicht beachtet. Ne? Also ein Panzer kann durchaus einen ausgewachsenen Baum mitnehmen. Das ist ohne weiteres möglich. Ne? Im Fokus steht es hier wirklich, diese Kampfhandlungen durchzuführen und dabei möglichst erfolgreich zu sein. Und da ist alles an Vegetation, an Landnutzung, was dort existiert, erstmal überhaupt nicht relevant, ne, für diese Finde. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also das sind einmal diese Truppenbewegungen und diese bewaffneten Konflikte vor Ort. Aber mittlerweile haben wir ja noch andere Formen des Kriegführens. Ne? Wir denken da jetzt vor allem an Drohnen. Das ist ja auch wirklich der erste medial richtig aufgegriffene Drohnenkrieg. Ne? Also teilweise mit Sprengstoff ausgestattete Drohnen werden auf feindliche Ziele zielgerichtet gesteuert. Ne? Das ist so wie, also für die Drohne ist es ein Selbstmordkommando, ne? Aber es sitzt ja kein Mensch darin. Ne? Und natürlich sprechen wir auch über sowas wie Raketen, Mörsergranaten, ne, und auch über Minen beispielsweise, die vergraben werden, um eben feindliche Truppen am Vorrücken zu hindern. Also alles das spielt quasi mit in diesen Kanon rein und das muss man alles berücksichtigen, wenn man eben die Auswirkungen des Krieges bewerten will. Und dementsprechend könnte man auch klassifizieren, zum Beispiel in so On-Site. Schäden, ne, also wirklich Schäden bodenkundlicher Natur, die wirklich direkt in dem Areal entstehen, wo auch Kampfhandlungen stattgefunden haben. Und es gibt aber auch Offside-Schäden, die entstehen zum Beispiel durch Raketenbeschuss, ne, an einem ganz anderen Ort. Also die eigentlichen Truppenbewegungen finden irgendwo statt, da wird dann eine Rakete abgefeuert, ne, und die landet ja aber entsprechend einige Kilometer entfernt. Ne. Genauso gibt es bestimmte Auswirkungen von Kampfhandlungen, die sich auch anderweitig vom eigentlichen Ort der Kampfhandlung entfernen können. Hast du da eine Idee, worauf das hinauslaufen könnte? Das ist eigentlich eine ganz...
Also ich schätze halt gerade, wenn man es abfeuert, dann wo die Munition auch landet,
ja,
wird sie ja auch Schäden anrichten.
Genau, ne? Also Mörsergranaten, Raketen und so weiter. Fällt dir noch was ein, was sich vielleicht auf bedrohliche Weise vom eigentlichen Ort des Kampfes entfernen kann und erhebliche Schäden anrichten kann?
Also ich hätte eher eigentlich dran gedacht, dass natürlich auch Dinge zerstört werden am anderen Ende. Also gerade ja. Fabriken, ja. Die auch sich mit schädlichen Stoffen, also mit der Produktion beschäftigen zum Beispiel.
Ja.
Und wenn gerade sowas zerstört wird, dann gibt es ja öfter mal Leckagen, die dann auch wieder in den Boden und ins Grundwasser praktisch sich auswaschen.
Ja, genau. Das ist auch so ein typischer Offside-Schaden. Also nehmen wir mal Standardbeispiel einer Chemiefabrik, die möglicherweise kriegswichtige Substanzen produziert. Ne? Die wird beschossen und wie du sagst, das ist ja quasi dein Fachgebiet, ne? Gibt es da eine Leckage und das Zeug gelangt in den Boden, dann möglicherweise ins Grundwasser und wird dadurch entsprechend auch transportiert, vielleicht in Flüsse, ne? Das kann man sich vorstellen. Und was ich noch einbringen möchte, ist eigentlich ganz banal Feuer, ne? Also wo gekämpft wird, entstehen möglicherweise Brände, also Feldbrände oder Waldbrände, ne? Und die entfernen sich ja auch zunehmend vom Ort des eigentlichen Kampfgeschehens, können teilweise ganz großflächig ausfallen, ne? Also auch das sind Möglichkeiten, ne? Also wir haben jetzt in der kurzen Zeit quasi schon zwei Einteilungsmöglichkeiten besprochen. Das eine sind, man kann eben die Schäden charakterisieren, bodenkundlich, die entstehen, physikalische, chemische und biologische Schäden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und man kann sie auch klassifizieren anhand des Ortes ihres Auftretens in Abhängigkeit von bestimmten Kampfhandlungen, ne? Also in On-Site-Schäden, die relativ nah am Ort der eigentlichen Kampfhandlungen entstehen. Und Offside-Schäden, die teilweise auch viele Kilometer entfernt entstanden sind. So, und jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Paper. Das ist natürlich im Vorgeplänkel dort auch entsprechend thematisiert worden. Und es ist so, die Ukraine ist erstmal ein unglaublich großes Land, ne? Das vergisst man auch. Also die Ukraine hat das Vielfache der Landesfläche der Bundesrepublik Deutschland. Und die Ukraine, wie eigentlich jedes Land, hat natürlich auch bestimmte Schutzgebiete. Das sind in der Ukraine insgesamt 812 Schutzgebiete, die unterschiedlich klassifiziert sind. Ne? Das sind Naturschutzgebiete wie bei uns. Ne? Das kann aber auch natürlich was sein, was irgendwie unter höherem Schutz steht, ne? Oder mit einem bestimmten Augenmerk auf einzelne Schutzkriterien, auf bestimmte Habitate etc. Ne? Aber es sind insgesamt 812 solcher Schutzgebiete. Und im Rahmen dieses Papers hat man sich vier Schutzgebiete mal etwas genauer angeschaut, ne? Um diese Schutzgebiete geht es jetzt entsprechend. Das ist eines, was wir alle kennen, weil es bei der die Entstehung dieses Schutzgebietes quasi auf einen ganz bestimmten Reaktorunfall zurückzuführen ist. Katrin, du erinnerst dich an viele History-Sendungen.
Tschernobyl.
Ja, genau. Ja. Das ist Tschernobyl. Das ist entsprechend im Nordwesten der Ukraine, angrenzend an Belarus. Ist ein sehr, sehr großflächiges Schutzgebiet, 227.000 Hektar groß. Und die Schutzbedürftigkeit ergibt sich hier einerseits aus der Strahlenbelastung, die natürlich immer noch vorherrscht. Aber auf der anderen Seite hat man da quasi das Unangenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ne? Wenn man ohnehin dort ein Schutzgebiet einrichten muss, dann wird es sozusagen auch als Habitatschutzgebiet gewertet. Ne? Also dort können sich wirklich Pflanzentiere ungestört bewegen, ne? Und deswegen eine ganz besondere Klassifikation des Schutzgebietes. Das ist das Größte, was hier betrachtet wird. Darüber hinaus haben wir im Nordosten dann schon angrenzend an Russland, zumindest in den politischen Grenzen, wie es vor dem Angriffskrieg war, Desna-Starohutski, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist ein National Nature Park. Dann haben wir im Osten der Ukraine auch an Russland angrenzend das Hetman-Schutzgebiet. Und wir haben im Bereich von Kiew, also tatsächlich im Stadtgebiet und westlich und südwestlich davon, den Holosivsky National Nature Park. Das sind entsprechend diese vier Schutzgebiete. Und natürlich ist es von Belang, sich Auswirkungen von Kriegshandlungen speziell auf diese Schutzgebiete anzuschauen. Warum, Katrin? Warum guckt man sich da Auswirkungen auf Schutzgebiete an? Hast du eine Idee?
Natürlich, damit der Schutz weiterhin erhalten bleiben kann. Und ich denke, es ist ganz interessant, auch gerade das da zu sehen, da man da ja nicht so viele äußere Einflüsse hat wie in den anderen Gebieten. Also wenn man ja gerade den Einfluss, den menschlichen Einfluss vor allem minimieren möchte.
Ja, genau. Ne? Und das ist möglicherweise auch ein Grund, weil diese Schutzgebiete vorher schon im Rahmen der Unterschutzstellung möglichst gut dokumentiert sind, ne? Also das sind Gebiete, die hast du einfach auf dem Schirm, wenn es um Naturschutz geht. Die sind möglicherweise auch relativ in Ordnung, sage ich mal, ne, was bestimmte Kriterien angeht. Und deswegen, so makaber es jetzt klingen mag, eignen die sich halt besonders, um diese Auswirkungen von bewaffneten Konflikten hier zu bewerten. Ne? Und man will natürlich auch, also das, ich glaube, das kann jeder von uns verstehen, dieses Bestreben irgendwann mal zu bilanzieren, was hat denn dieser Krieg, dieser Angriffskrieg jetzt wirklich an Schaden angerichtet, naturkundlich, ne? Das ist, glaube ich, das Bestreben. Und die Autorinnen und Autoren, ich muss dazu sagen, das ist eine eher qualitative Studie, die hat auch ein paar wenige quantitative Elemente, also wo sie versuchen, bestimmte Auswirkungen flächenmäßig mal hochzurechnen, aber größtenteils ist es eine qualitative Studie. Und als solche möchte ich die auch verstanden wissen. Weil was sie gemacht haben, ist einerseits, sie haben auf ein ganzes Set an Geodaten zurückgegriffen, auf das ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen werde. Aber zum anderen, sie haben auch Expeditionen unternommen, tatsächlich in diese Schutzgebiete. Ne? Und jetzt im Stadtgebiet von Kiew fängt es schon an, ist das schwierig, weil Kiew extrem beschossen wurde und immer noch wird. Ne? Also das ist ständig unter Beschuss. Das heißt, die können sich oder konnten sich zu diesen Expeditionen auch wirklich nur unter bewaffnetem Schutz hinbewegen. Ne? Da mussten immer ausgebildete Sicherheitskräfte dabei sein. Also es ist gar nicht so einfach in diesen Zeiten und unter diesen Umständen dann auch Expeditionen dorthin durchzuführen. Ne? Und auch Soil Samples zu nehmen, also das wollen wir mal hoch anrechnen tatsächlich an der Stelle. Und diese beiden Komponenten quasi, also die Expeditionsdaten, wo sie entsprechend auch Bodenproben genommen haben, in Kombination mit den Geodaten, auf die sie zurückgegriffen haben, haben dann eben zu diesen Einschätzungen geführt. Was sind das jetzt für Geodaten, fragst du dich natürlich. Du guckst schon ganz interessiert, ne? Das sind zum Beispiel Geodaten von der ACLED. Das ist die Armed Conflict Location and Event Data Project Database sozusagen. Ne? Also das ist wirklich eine Database, die versucht, bewaffnete Konflikte zumindest bis ins Jahr 2023 vollständig auszuwerten, ne? Und auch lokal zu verorten. Ne? Und ich habe das auch mal in die Shownotes geballert, den Link auf diese ACLED-Website, wo man, glaube ich, erstaunt und ratlos davor sitzen wird, weil man gar nicht auf dem Schirm hat, was es alles für bewaffnete Konflikte in der Welt gibt und wie die sich möglicherweise auch auf die Zivilbevölkerung auswirken. Da gibt es so ein Ranking, was die auch transparent erklären, wie das zustande kommt. Also da schaut da gern mal rein. Es ist wirklich erschreckend, wie wir Menschen miteinander umgehen. Den Kommentar muss ich mir jetzt einfach mal erlauben an der Stelle, ne? Und wie viele bewaffnete Konflikte es auf der Welt gibt. Aber das für die Autorinnen und Autoren hier eben auch eine wichtige Datengrundlage. Neben fernerkundlichen Daten, neben Behördendaten, ne? Also auch die ukrainischen Behörden haben natürlich Informationen, wann, wo, welche bewaffneten Konflikte stattgefunden haben. Es gibt Informationen über Granateneinschläge, über Drohnenangriffe und das, ne? Also das sind alles Geodaten, die natürlich in diese Bewertung mit eingeflossen sind. Und das ist sozusagen erstmal die Ausgangslage dieser Studie. Was sie dann noch gemacht haben im Rahmen der Expedition, ist eben ein Soil-Sampling anzustellen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr vor mir, wie viele Samples sie genommen haben. Es war so Größenordnung 60 Bodenproben, ne? Aus allen 4 Schutzgebieten entsprechend. In Tiefen 0 bis 15 Zentimeter, ne? Und sie sagen eben auch, dass diese unterschiedlichen Tiefenstufen deswegen oder daher rühren, weil man eben so diese Migration von bestimmten Schadstoffen auch mal ein bisschen auf dem Schirm haben wollte. Das Sampling hat stattgefunden Ende des Jahres 2022. Ne? Das hat auch was mit der Dynamik dieser bewaffneten Konflikte zu tun, weil 2 der Schutzgebiete tatsächlich auch von russischen Truppen besetzt waren. Weiß nicht, ob man das noch so auf dem Schirm hat. Die Russische Föderation ist ja über Belarus zunächst von Norden her in das Land eingefallen und hat versucht, quasi so einen Vormarsch auf Kiew zu machen, in der Hoffnung, dass das dann innerhalb von wenigen Tagen gegessen ist. Wie wir wissen, war dem nicht so. Also die russischen Truppen konnten erfolgreich wieder zurückgedrängt werden. Und das hat aber dazu geführt, dass vor allem das Tschernobyl-Schutzgebiet und auch das Hetmanski-Schutzgebiet, dass die eben teilweise zumindest von russischen Truppen besetzt waren. Ne? Nachdem diese Okkupation aufgelöst wurde, war das natürlich besonders lohnenswert, dort auch nochmal hinzugehen, eine Expedition zu machen und Samples zu sammeln, um eben zu schauen, was haben denn da möglicherweise für On-Site-Schäden auch stattgefunden, die in anderen Gebieten, die nur in Anführungszeichen durch Fernbeschuss in Mitleidenschaft gezogen wurden, möglicherweise nicht entstanden sind. Also das ist auch nochmal so eine Besonderheit. 2 der 4 Schutzgebiete zumindest teilweise auch besetzt von russischen Truppen und da nochmal versucht worden, bestimmte Unterschiede herauszuarbeiten. Ja, und das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft in dieser Studie. Man kann jetzt noch ganz viel, oder könnte jetzt noch ganz viel zu den einzelnen Schutzgebieten sagen. Also Tschernobyl ist mit Abstand das größte, die anderen sind deutlich kleiner. Aber während dir jetzt erstmal, was so das Setting angeht, Katrin, sind dir da jetzt erstmal noch Fragen offen? Wäre da noch was du gerne wissen würdest, was ich nicht richtig erklärt habe?
Also ich glaube, grundsätzlich war es gut, mal auch die geografische Einordnung von den verschiedenen Nationalparks aufzuzeigen und vor allem, wie die in Bezug auf den Kriegsverlauf stehen.
Ja.
Und du hast ja erwähnt, dass sie die Bodenproben gesammelt haben in Kombination mit den Geodaten. Jetzt wäre natürlich meine nächste Frage, worauf du wahrscheinlich eh zu sprechen kommen wirst, die Analytik.
Ja, genau. Und da hatten wir uns im Vorfeld auch schon drüber unterhalten. Die Analytik ist eine Standardanalysemethode, die man bei Böden macht. Ne? Nämlich man nimmt eben die Samples, die werden dann getrocknet und homogenisiert entsprechend. Die organische Substanz wird entfernt, ne? Und was dann an Mineralboden, also wirklich an anorganischem Material zurückbleibt, das wird dann in einem sogenannten Königswasseraufschluss oder wurde in einem Königswasseraufschluss aufgeschlossen. Königswasser für die Chemie-Nicht-Fanatikerinnen, die das nicht auf dem Schirm haben, ist also eine Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure. Heißt Königswasser, weil damit sogar die Königsmetalle Gold und Platin gelöst werden können, in einer Lösung überführt, ne? Und wenn du das auf den Mineralboden drauf knallst, dann zieht dir das alles raus, was da drin ist. Am Ende bleibt dann nur noch so ganz ausgebleichte Quarzkörner, die bleiben noch übrig, ne? Und alles andere ist in Lösung. Das heißt, damit kann man wirklich vorwiegend Schwermetallgehalte, ne, das ist so das, was man damit analysieren würde, auch Arsen, was per Definition im Keimmetall ist, ne, aber Schwermetalle, Arsen, das sind so die typischen Komponenten, die man damit analysiert. Was du damit nicht analysieren kannst, ist natürlich alles, was mit dem Königswasser reagiert, möglicherweise zu leicht flüchtigen Verbindungen, ne? Also das sind eigentlich alles, was mit Stickstoff im weitesten Sinne zu tun hat, ne? Stickstoffverbindungen, also Cyanide hatten wir im Vorfeld jetzt drüber gesprochen, ne? Das ist nicht so günstig, ne? Und auch andere leicht flüchtige Substanzen wie zum Beispiel Kohlenstoff, ne? Also alles an Kohlenstoff wäre dann entsprechend auch davon in Mitleidenschaft gezogen. Also hier wirklich nur eine Schwermetallanalytik. Ja. Was würde man denn jetzt eigentlich erwarten, Katrin? Gerade so an Schwermetallen, hast du da was auf dem Schirm, was möglicherweise bei solchen Kampfhandlungen da passieren könnte? Wir fangen also mal mit den chemischen Einflüssen an. Was passiert da? Was könnte?
Also ich würde sagen, das hatte ich ja am Anfang kurz angeteasert, ich würde vor allem Schwermetalle wie Blei und Cadmium erwarten und sicherlich auch, also Halbmetall, Arsen. So die ganzen Klassiker, die man wirklich auch mit dem Königswasseraufschluss gut analysieren kann. Also ich würde sagen, generell der Königswasseraufschluss war da auch eine ganz gute Methode, weil das halt auch das Effizienteste ist. Und das ist relativ einfach umsetzbar im Labor und es gibt einen guten Überblick. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was tatsächlich gefunden wurde. Klär uns auf,
Christoph. Ja, genau, ne? Also man kann das natürlich im Text, ich finde das ein bisschen umständlich geschrieben in diesem Paper, da hätte man sicherlich auch eine Markus-Dotter-Weich-eske Form der Abbildung finden können. Aber wie du sagst, es sind eben die typischen Verdächtigen. Also Blei, Mangan, Zink, Kupfer, Vanadium, Strontium zum Beispiel. Liest sich aus dem Text definitiv raus. Das sind Dinger, die im Königswasseraufschluss signifikant erhöht waren. Was heißt das jetzt? Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, naja, pass mal auf, ihr habt hier zufällig auf einem Strontium-Erzvorkommen, habt ihr hier jetzt zufällig eure Proben genommen? Also erzähl mir doch mal nicht, dass die Russen da dran schuld sind. Ich muss es so, also es gibt solche Leute mittlerweile, das wissen wir alle, ne? Da muss man sagen, nee. Diese Ergebnisse basieren quasi auf einem Abgleich immer mit Hintergrundwerten. Ne? Also du guckst dir an, wo hat entsprechend eine Kampfhandlung stattgefunden. Tatsächlich nimmst dort deine Probe on-site, ne? Und du nimmst aber in einiger Entfernung, wo mit großer Sicherheit auch keine Kampfhandlung stattgefunden hat, auch noch eine Probe. Und die werden miteinander verglichen. Ne? Und die Offside-Probe entsprechend repräsentiert den geogenen Hintergrundgehalt. Das wissen wir auch, dass bestimmte Elemente in bestimmten geologischen Situationen eben erhöht vorkommen können. Ne? Stichwort Erzgebirge, wo auch Uranerz gefördert wurde, ne? Zum Beispiel. Ne? Aber das kann man auch damit abbilden. Ne? Und somit sind diese Hintergrundgehalte dann rausgerechnet. Und hier spricht man wirklich von signifikanten Anreichungen. Ne? Also alles an Munition, Schießpulver, auch Reifenabrieb, Kettenabrieb, Schmierstoffe, die eben, dann ist auch immer mal eine Leckage, also so ein Militärfahrzeug, das wird natürlich auch beschossen, geht dann vielleicht kaputt, dann werden da Treibstoffe freigesetzt. Ne? Also das sind alles Szenarien, die dort vorkommen können und die eben zu so einer signifikanten Erhöhung dieser Schwermetalle und weiterer Spurenelemente führen können. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist fatal. Hast du im Kopf, kannst du vielleicht exemplarisch ein Schwermetall rausgreifen, was und die Umweltauswirkungen beschreiben oder eher nicht?
Doch, natürlich, wenn du mich schon so fragst, Christoph. Also ich würde sagen, Blei ist da, glaube ich, immer das Bekannteste. Viele bringen das ja in Verbindung mit gerade Reifenabrieb und alles, was auch gerade das Thema Auto und Verkehr betrifft. Und also Blei an sich ist nicht das mobilste, was an sich ja eigentlich ganz gut ist. Also das verlagert sich nicht so schnell. Wenn es mal im Boden ist, dann ist es relativ festgesetzt. Es wird nicht so leicht ausgewaschen ins Grundwasser. Das Problem dabei ist natürlich, dass es sich dann halt akkumuliert. Und das kann, je nachdem, in welchen Konzentrationen es vorliegt, verschiedene Auswirkungen haben. Aber es gibt auf jeden Fall auch einige Beispiele, wo wirklich der Bleigehalt so hoch war, dass das Pflanzenwachstum verringert wurde. Und es gibt eben auch manche Pflanzen, die Blei zum Beispiel aufnehmen können. Und dann kann man das natürlich nicht mehr als Nahrungsmittel verwenden und ernten. Also da muss man wirklich aufpassen. Und gerade weil Blei eben auch sehr toxisch ist in geringen Mengen, wenn es sich im Boden zum Beispiel akkumuliert und dann, wenn es jetzt zum Beispiel ein sandiger Boden ist, es dann zu, also wenn viel Wind auftritt, es zu Verwehungen kommt oder auch wenn Kinder mit dem Boden spielen und dergleichen, da muss man höllisch aufpassen und wirklich dann auch Abhilfe schaffen. Also man muss dann zum Beispiel die Fläche abdecken, dass es nicht so leicht verweht werden kann oder man in Kontakt damit kommt. Also Blei an sich nicht sehr mobil im gelösten Zustand, aber es akkumuliert eben und in geringen Mengen toxisch. Also man muss da sehr aufpassen. Und ich denke, Blei ist auch relativ repräsentativ für andere Schwermetalle. Also Cadmium verhält sich ähnlich, ist aber nicht so ubiquitär. Dadurch, dass Cadmium auch nicht im Automobilsektor so viel angewandt wurde.
Ja, das danke für den Einblick. Nur mal exemplarisch, wir können jetzt nicht alle Schwermetalle hier durchdeklinieren, das ist ja vollkommen klar. Ich habe jetzt parallel nochmal Symptome einer Bleivergiftung beim Menschen. Ne? Persönlichkeitsveränderungen, Kopfschmerzen, Gefühllosigkeit, Schwäche, metallischer Geschmack im Mund. Okay, das ist noch ein bisschen harmlos, aber Erbrechen, Verstopfung, krampfartige Bauchschmerzen, Knochen, Gelenkschmerz. Also kurzum, das Zeug willst du nicht im Team haben. Ne? Also zumindest nicht in höheren Konzentrationen. Ein anderes Beispiel ist Kupfer. Haben wir auch mal eine Folge gemacht, Julian und ich, in Cuprum Veritas, wo es um Düngung oder um Pestizideinsatz von kupferhaltigen Pestiziden entsprechend in Weinbergsregionen ging. Ne? Und Kupfer ist so ein die Dosis macht das Gift-Ding. Ne? Also in geringeren Konzentrationen ist das ein sehr wirksames Pflanzennährstoff. Ne? In höheren Konzentrationen aber höchst phytotoxisch. Aber du wolltest noch ansetzen, du würdest noch was ergänzen.
Ja, mir ist nur noch was eingefallen, tatsächlich eine persönliche Erfahrung in Bezug auf Blei. Ich hatte nämlich in der Schule mal Experimente durchgeführt mit Blei und habe dann eine Bleiacetatlösung angemischt im Labor in der Schule. Und unsere eine Chemielehrerin damals war schwanger und die musste direkt den Raum verlassen, obwohl das jetzt eigentlich nicht flüchtig war, aber man wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Also es ist wirklich so, sobald es um Blei geht, immer alle Sicherheitsstandards hochfahren.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ganz wichtig, ne? Und das jetzt nur mal auszugsweise eben, wenn wir sagen, diese Elemente sind eben signifikant auch von den Hintergrundwerten sich abheben, ne? Dann sieht man eben, was das chemisch dort im Boden macht. Machen wir mal dieses Kapitel zu. Also ich glaube, das glauben wir auch, dass eben entsprechende Schwermetalle, Arsen und so weiter dort akkumulieren können durch die Kampfhandlung. Ich will mal noch ein zweites Kapitel chemischer Bodenveränderungen aufmachen, was auch damit verknüpft ist, und zwar die Brände, die entstehen durch solche Kampfhandlungen. Um das mal einzuordnen, auf der Fläche des größten Schutzgebietes bei Tschernobyl hat es insgesamt, und zwar in den 10 Monaten des Jahres 2022, nur die 10 Monate des Jahres 2022, also vom Überfall am 22. Februar bis Jahresende, hat es insgesamt 31.000 Hektar Feuerfläche gegeben. Also auf 31.000 Hektar ist dort an Vegetation alles abgebrannt. Das waren in diesem Zeitraum 1.775 Einzelbrände, die dort registriert wurden, einmal fernerkundlich und auch über amtliche Daten. Also das ist, damit man mal eine grobe Einschätzung hat, das ist zwar auch ein riesiges Gebiet, aber 1.775 Einzelbrände, das ist einfach eine Hausnummer, ne? Und jetzt mit Blick auf die bodenchemischen Veränderungen, die damit einhergehen können, was passiert, wenn Zeug verbrennt, hatte ich mit Laura auch mal eine Soil-Talk-Folge. Es ist lustig, dass man so viele Referenzen mittlerweile anbringen kann, aber aufgenommen. Aber Zeug, was quasi zu Asche verbrennt, da ist es ja, haben wir jetzt zwei Effekte. Das erste ist, diese Asche ist erstmal per se basisch, also die bewirkt eine Anhebung des Boden-pH-Werts, ne? Also wenn der Boden-pH-Wert in Waldgebieten jetzt typischerweise im sauren Milieu ist, ne, dann würde quasi dieser Ascheeintrag diesen pH-Wert neutralisieren. Ne? Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist aber, dass alles an Schwermetallen, die wir gerade schon besprochen hatten, auch potenziell tatsächlich in pflanzlicher Biomasse enthalten ist. Das ist so auf den Baum gerechnet in relativ niedrigen Konzentrationen. Aber was nach einem Brand übrig bleibt, ist eben alles an Substanz, was nicht leicht flüchtig ist bei Zersetzung durch Feuer entsprechend, und das sind nämlich typischerweise auch diese Schwermetalle, ne? Das heißt, durch diese Verbrennung, Verarschung tatsächlich von Biomasse, gelangt auch wieder Schwermetallsubstanz in den Boden. Der Boden gleichzeitig pH-Wert technisch wird ein bisschen neutralisiert, und jetzt wissen wir natürlich, Katrin, du und ich, dass diese typischen Verdächtigen, ne, also gerade die Schwermetallkationen, aber auch Arsen und so, bei plus minus neutralen pH-Wertbereichen eigentlich relativ stabil sind. Ne? Also das ist so ein pH-Wertbereich, da fallen die auch nicht sonderlich auf, da sind die nicht sonderlich pflanzenverfügbar. Aber sobald der Boden ein paar Jahre später wieder anfängt, auf natürlichem Wege zu versauern, da geht's ab in die mobile Phase. Da sind die auf einmal wasserlöslich, da sind die pflanzenverfügbar, und das heißt, diese toxischen Eigenschaften nach Bränden, die entwickeln sich möglicherweise erst Jahre bis Jahrzehnte später, wenn nämlich der Boden wieder auf natürlichem Wege versauert. Ne? Also auch hier eine Langzeitwirkung quasi, ne? Die man möglicherweise nicht sofort auf dem Schirm hat.
Das ist auf jeden Fall interessant zu wissen, dass man halt auch langfristig denken muss, gerade in solchen Sachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus ziemlich schwierig ist, weil ich meine, der Krieg hält ja auch noch an. Man hat gerade andere, akutere Probleme vermutlich, als sich wirklich um diese beschädigten Flächen zu kümmern.
Ja.
Aber was da natürlich wichtig wäre, dass wenn man ein Absinken des pH-Werts feststellt, anfängt zu kalken vermutlich, um den pH-Wert einfach hochzuhalten und dann langfristig natürlich die Schwermetalle zu entfernen.
Genau, ja. Und das jetzt erstmal zwei ausgewählte Kapitel, die hier auch beschrieben werden, zu den chemischen Auswirkungen. Die biologischen lassen wir heute weg. Das wäre Stoff definitiv für eine eigene Folge, was eben an Habitaten vernichtet wird. Aber man kann sich es auch vorstellen, ne? Wenn eben eine entsprechende Waldfläche 31.000 Hektar abbrennt, dann geht damit eben auch ein Verlust von Habitaten einher. Aber ich will nochmal auf die physikalischen Auswirkungen von Kampfhandlungen zurückkommen, ne? Und das betrifft tatsächlich sowohl Gebiete, die von der Russischen Föderation, von den Truppen entsprechend okkupiert wurden, als auch welche, die nicht okkupiert wurden. Weil im Zweifel hast du halt erstens mal Granateneinschläge, Granateneinschläge, das geht immer mit einer Detonation einher. Also es wird auch im Boden tatsächlich eine Druckwelle fortgepflanzt, die auch dazu führen kann, dass die Bodenstruktur in einiger Entfernung komplett zerstört wird. Das hinterlässt einen Krater. Ein Krater heißt immer, da war vorher mal Boden, der hinterher eben einfach weg ist. Der ist erstmal unwiederbringlich verloren, ne? Das wäre sozusagen was, ne? Aber die Menschen, die unter Beschuss stehen, entwickeln natürlich auch Schutzmechanismen, beziehungsweise da gibt's etablierte Sachen, nämlich du hebst einen Schützengraben aus, ne? Das heißt, auch das ist wieder Boden, der entsprechend von Ort und Stelle wegverbracht wird, der ausgehoben wird, ne? Und das sind so diese ganz typischen, sage ich mal, auch physikalischen Auswirkungen, die sie hier beschreiben. Aber auch nochmal Bezug nehmend auf das Feuer. Feuer hat noch weitere Auswirkungen, ne? Ist es eben so, dass so bestimmte Huminsubstanzen, also wirklich die organische Bodensubstanz, dadurch teilweise entfernt wird und dass die auch teilweise sich in ihrer Struktur so verändert, dass sie eben so einen hydrophoben, also so einen wasserabweisenden Film auf der Bodenoberfläche bildet. Ne? Und das hemmt dann im Nachgang wieder die Infiltration von Niederschlagswasser beispielsweise in den Boden und kann zum Beispiel dazu beitragen, dass jetzt die Versorgung von Pflanzen mit dem dringend benötigten Niederschlagswasser nicht mehr gewährleistet ist. Ne? Also auch das nochmal ein sekundärer Effekt, ne? Wenn die Pflanzen nicht im Nachhinein sterben durch die Freisetzung von toxischen Spurenelementen, dann sterben sie eben an Wassermangel, ne? Also das sind auch noch so Effekte, die man da noch mit berücksichtigen müsste. Es gibt eine Tabelle auf der Seite 6, wenn man das fortlaufend zählt, ne? Die Tabelle 2 in diesem Paper, wo all diese, einmal sind das militärische Aktionen, die in den jeweiligen Schutzgebieten gelaufen sind, einschließlich ihrer Impacts, also ihrer
Auswirkungen,
danke Katrin, auf die Böden beschrieben wurde, ne? Und sie beschreiben auch nochmal entsprechend, wie sie das festgestellt haben, ne? Also zum Beispiel mit ihrer Expedition oder auch mit amtlichen Daten, ne? Und das ist einfach nochmal was man sich, glaube ich, vor Augen führen muss. Wir haben jetzt im chemischen Bereich zwei wichtige Kapitel angesprochen, im physikalischen Bereich auch nochmal mindestens zwei, ne? Das sind einfach Folgen, die dort auf den Böden schwer lasten. Und die man im Nachhinein noch berücksichtigen muss. Ja, Katrin, das ist eigentlich in allem Schrecken, den man dabei immer mit berücksichtigen muss, das, was ich dazu loswerden wollte. Hättest du dazu noch Fragen? Hast du noch Ergänzungen zu machen?
Ergänzungen nicht unbedingt. Ich wollte nur noch mal kurz generelle Sachen zum Paper sagen. Also ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sie so einen guten Überblick geben über die Auswirkungen und dann eben auch in den drei verschiedenen Kategorien, also chemisch, biologisch und physikalisch. Aber natürlich, wie du auch schon vorher gesagt hast, das ist natürlich qualitatives Paper. Das heißt, es wäre spannend zu wissen, was wirklich die quantitativen Auswirkungen sind. Ich schätze, da wird es ja auch noch Studien zu geben in der Zukunft. Und das ist jetzt erstmal ein initiales Paper und man wird dann noch die Forschung vorantreiben, schätze ich. Und also es wird wahrscheinlich erst sinnvoll sein, wenn dann auch hoffentlich irgendwann mal der Krieg zu Ende ist. Dann kann man die Flächen ja auch wieder leichter betreten und Forschung betreiben.
Genau, ja. Und das ist auch so ein Fazit, was sie eigentlich implizit mit vermitteln, ne? Also als Fazit sagen sie eben natürlich, so ein Monitoring dieses Bodenverlustes, der dort einfach stattgefunden hat, oder des Verlustes von Bodenfunktionen, würde man ja in Deutschland sagen, das ist unbedingt notwendig und im Nachgang der Kampfhandlung dann natürlich auch eine Renaturierung, Rekultivierung der entsprechenden Flächen. Das ist ganz wichtig. Aber wie du auch schon gesagt hast, Katrin, für die Menschen in der Ukraine geht es jetzt eben um erstens mal um Leben und Tod, also um das eigene Wohl und zweitens natürlich auch um das Überleben ihres eigenen Landes. Ne? Also das ist wieder die politische und menschliche Dimension, die gerade einfach Vorrang hat vor naturwissenschaftlichen Überlegungen. Und ich finde das nachvollziehbar. Das ist einfach was man, glaube ich, gut nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz wird man sich mit den ökologischen Folgen dieses Krieges auseinandersetzen müssen. Gerade auch im Hinblick darauf, dass natürlich das Leben hoffentlich in diesem großartigen Land, ne, die Ukraine hat kulturell, naturkundlich viel zu bieten, irgendwann wieder einigermaßen normal ablaufen soll. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Landnutzung wiederhergestellt werden muss. Ne? Ich habe in Folge 2 des Soulcast über die gefährdete Kornkammer Europas gesprochen. Also die Ukraine ist wirklich ein großer Produzent von landwirtschaftlichen Gütern. Dadurch, dass man dort eben extrem fruchtbare Schwarzerden hat, die auch intensiv bewirtschaftet werden. Und das ist natürlich entsprechend auch eine Einnahmequelle dieses Landes. Ne? Und das wiederherzustellen, neben anderen Ökosystemfunktionen, anderer Landnutzungsformen, das wird dann irgendwann relevant. Ja? Und es ist vielleicht ein Plädoyer dafür, wie man immer ein Plädoyer dafür halten sollte, solche Konflikte gar nicht aufkommen zu lassen. Aber wenn da halt wenn einer einen Angriffskrieg losbricht, ne, dann ist leider der Zug abgefahren. Der Mahnung, Katrin.
Auf jeden Fall. Also es ist ein schwieriges Thema in jeglicher Hinsicht. Ja. Und die Auswirkungen, wie du auch gerade nochmal angerissen hast, sind natürlich vor allem für die Ukraine auch wirtschaftlich massiv, wenn die Bodenfunktionen geschädigt werden. Dadurch, dass sie einfach wirklich so ein auch landwirtschaftlich so eine Exportnation sind. Und gerade wirtschaftlich ist der Schaden ja ohnehin schon immens. Und wenn dann jetzt auch noch die Landwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird, dann wird es natürlich noch mal schlimmer.
Ja. Ja. Also wir. Es ist natürlich immer die Frage, was kann die Einzelne von uns tun? Ich glaube, da gibt es auch genügend Möglichkeiten, sich da entsprechend zu informieren, was man machen kann. Im Zweifel halt spenden. Ne? Also es wird immer humanitäre Hilfe benötigt. Aber es ist vielleicht auch einfach, also für mich jetzt auf jeden Fall, der das gelesen hat und sich nochmal damit beschäftigt hat, ist für mich auch so ein Weckruf, mich mal wieder intensiver mit der Thematik zu beschäftigen. Weil man wird ja, also dessen auch ein Stück weit überdrüssig, habe ich manchmal so den Eindruck. Jetzt geht dieser Konflikt 3 Jahre. Es ist natürlich, wird permanent thematisiert, das finde ich auch gut, aber irgendwann hat man, glaube ich, auch so Schutzmechanismen, dass man sagt, ich muss mich jetzt ein Stück weit davon abkapseln, ne? Und nehme das nicht mehr so wahr. Wenn euch das auch so geht, habe ich in die Shownotes noch mal interessante Links gepackt. Das eine ist von der Neuen Züricher Zeitung. Wie ich finde, eine sehr gut aufbereitete Karte, in der eben diese Landokkupation mal im zeitlichen Verlauf dargestellt sind. Also da kann man sich auch durchklicken tatsächlich bis ins Jahr 2022 und kann gucken, welches Territorium der Ukraine da wann wie okkupiert war. Und die Ukraine hat ja auch einen Vorstoß in Richtung Kursk gemacht beispielsweise. Ne? Das ist dort alles immer dargestellt, auch mit aktuellen Pressemeldungen, die eben bestimmte Kampfhandlungen verorten. Also das ist, wenn ihr das nochmal rekapitulieren wollt, was ist denn da wann eigentlich wie irgendwo gelaufen, dann schaut euch das an. Die besprochenen Schutzgebiete sind in dem Paper kartentechnisch sehr gut dargestellt. Also das kann man dann auch ein bisschen entsprechend verorten. Und wenn ihr darüber hinaus noch so eine etwas holistischere Betrachtung haben wollt, wirklich über die kompletten Umweltauswirkungen, habe ich mal noch ein Review-Paper mit dazu genommen, The Environmental Health Impacts of Russia's War on Ukraine. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen holistischer. Da geht es auch um Luftverschmutzung, um Verschmutzung von Gewässern, ne? Also alles das, auch Habitatzerstörung beispielsweise. Ne? Das wollte ich jetzt hier aber nicht auch nochmal zusätzlich vorstellen, aber es ist auf jeden Fall in den Shownotes, wenn man sich da noch weiter informieren möchte. Und was ich auch in die Shownotes gepackt habe, ist eben dieses ACLED, ne, also diese Database für bewaffnete Konflikte auf der Welt, weil mich das einfach auch vom Hocker gehauen hat, wie viele bewaffnete Konflikte es immer noch gibt, die man gar nicht auf dem Schirm hat und die auch nicht besprochen werden. Also da, wenn ihr mal ein bisschen wieder in der Realität ankommen wollt und euch mal ein bisschen da wieder, sag ich mal, mit der Realität des menschlichen Seins beschäftigen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall Material in den Shownotes. Ich hoffe, dass dieser Konflikt schnell endet, wie auch immer. Wie gesagt, das möchte ich nicht bewerten, aber ich glaube, das wollen wir alle. Es macht einen einfach sprachlos, ne? Wenn Menschen aufeinander schießen und sich das Leben nehmen, kann man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, Katrin, ne? Das ist so, ja.
Auf, Auf jeden Fall, ja. Also mir geht das auch so, dass ich manchmal ein bisschen Abstand nehmen muss und mich nicht den ganzen Tag mit den aktuellen Nachrichten beschäftigen kann. Weil ich meine, es gibt ja nicht nur den Krieg in der Ukraine, es gibt ja auch viele, viele andere Krisen gerade weltweit. Aber es ist schon gut, nicht ganz den Bezug zu verlieren und sich immer mal wieder damit zu beschäftigen. Und ich fand es auch echt interessant, dass wir heute mal die ökologische Seite gesehen haben, einfach was für Auswirkungen auf den Boden hat. Weil das geht, denke ich, auch einfach in den meisten Fällen unter, ist auch berechtigt, gerade weil es eben um Leben und Tod geht, wie du auch vorhin schon meintest. Aber natürlich kann man das auch nicht komplett hinten runterfallen lassen.
Genau, genau. Und ich gehe mal davon aus, wenn dieser Krieg irgendwann mal endet, dann wird das auch noch weiter untersucht werden. Und da ich mir ja hier vorgenommen habe, bis ins Rentenalter diesen Podcast zu betreiben, wird da auf jeden Fall auch nochmal drüber gesprochen werden. Darüber hinaus, wenn ihr Anmerkungen habt oder so, dann meldet euch jederzeit gerne. Das nehmen wir dankbar an und korrigieren das auch, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle ich jetzt etwas Murks erzählt habe. Gerade wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen habt, dann meldet euch gerne jederzeit. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle den Deckel auf dieses erdende Thema. Und was euch natürlich auch erden kann, ist die Benutzung von Bodenmikrofonen, die seit diesem Jahr in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist. Ne? Also es gibt einen Bodenmikrofonverleih. Katrin, wer macht denn das nochmal?
Ich glaube, Solcast macht das.
Oder? Ach, Solcast? Das ist ein toller Name. Da muss ich doch unbedingt mal reinhören. Genau, der Soilcast verleiht in diesem Jahr Bodenmikrofone in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja vom Projekt Sounding Soil aus der Schweiz etabliert worden sozusagen und jetzt das erste Mal in der Europäischen Union hier verliehen. Diese Bodenmikrofone könnt ihr euch reservieren unter www.soilcast.de/bodenmikrofone. Das ist die kleine Unterseite. Es sind schon einige Zeiträume reserviert. Die habe ich auch immer dort entsprechend hinterlegt. Aber gerade so für die späteren Zeiten des Jahres habt ihr noch gute Chancen, tatsächlich so ein Mikrofon abzugreifen. Und weil da auch Rückfragen kamen, wie funktioniert das, steht da auch alles geschrieben. Ganz einfach, Formular ausfüllen. Ihr kriegt dann zeitnah von mir eine Bestätigungs-E-Mail, wo ich nochmal abfrage, hey, pass auf, die Daten, die du hier hinterlegt hast, ist das wirklich alles so korrekt oder soll die Rechnung an eine andere Adresse oder soll das Mikrofon doch an deine Schwester geschickt werden, hin und her. Das kann man ja alles korrigieren. Dann gibt's eine Rechnung. Also ich kann das nicht für lau machen leider, weil spätestens Versandkosten und da geht auch mal was kaputt. Also das muss repariert werden. Ne? Diese Ausleihe kostet 40 Euro für die 2 Wochen, die man dann das Mikrofon bekommt. Das ist dann im Vorfeld zu bezahlen. Auch alles ordentlich mit Rechnung. Also auch wenn ihr von einer Institution kommt, ist das überhaupt kein Problem. Dann werden die Mikrofone losgeschickt zu euch. Ihr könnt die 2 Wochen lang nutzen. Und dann gibt es so einen spätesten Rücksendetermin. Der ist dann immer am Montag nach den beiden Wochen, wo ihr das dann auch wirklich abgegeben haben müsst spätestens. Wenn ihr das nicht schafft an diesem Montag, macht's bitte eher. Weil das ist wirklich die Deadline, damit ich die Mikrofone dann wieder fit machen kann in der darauffolgenden Woche und sie wieder in die nächste Runde senden kann. Ne? Und so funktioniert das eigentlich. Also ich glaube, eigentlich recht einfach. Ihr kriegt auch eine Anleitung von mir, die ich nochmal extra neu gestaltet habe für dieses Projekt. Ihr kriegt das ganze Equipment und darüber hinaus könnt ihr euch immer an mich wenden mit Fragen. Ne? Also Katrin, das ist doch ein Service, oder? Können wir nochmal machen.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr nochmal genauer hören wollt, auch was jetzt Bodenmikrofone sind und was man damit alles machen kann. Christoph, du hast ja mit Mareile vor 3 Wochen circa eine Folge aufgenommen. Es gibt nämlich auch schon wissenschaftliche Studien dazu. Und es ist ganz spannend, was man damit rausfinden kann. Auch als Laie. Einfach mal hören, was so im Boden abgeht.
So ist es. Da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Vergleicht doch mal euren Garten mit dem Nachbargarten. Geht mal in den Wald und vergleicht das mit dem Feld oder mit dem Grünland oder mit der Weide. Ihr könnt 2 Wochen lang mit den Dingern fast machen, was ihr wollt. Also bitte nur bestimmungsgemäß einsetzen. Das ist alles. Oder Kompost zum Beispiel. Kompost ist ein ganz heißer Tipp, Katrin. Im Kompost geht die Post ab. Das sage ich dir. Ne?
Glaube ich.
Und also da, wenn ihr euch jetzt noch nicht inspiriert fühlt, dann weiß ich auch nicht. Also soilcast.de/bodenmikrofone. Und was ich auch immer mache am Ende der Folge, ist einmal Danke zu sagen und ich bedanke mich an der Stelle einfach mal bei den vielen Menschen, die jetzt schon Bodenmikrofone reserviert haben und die ausleihen. die da ganz fleißig dabei sind. Also danke für euren Mut, dass ihr euch da sozusagen reinstürzt und ganz viel Forscherdrang habt und das mitmachen wollt. Wir lassen euch nicht alleine und am Ende dieses Prozesses soll ja auch vielleicht eine Soundmap stehen für die Bundesrepublik Deutschland. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Also auch da danke, dass ihr euch daran beteiligt. Wenn ihr da draußen Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann ist info@zollkast.de die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir in diversen sozialen Medien aktiv. Die Informationen dazu findet ihr im Linktree unter jeder Episode. Und Katrin, du startest jetzt in den Tag. Ich bin langsam schon ein bisschen müde. Es ist 19.15 Uhr am Sonntag. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt noch was zu schnabulieren rein und dann geht's langsam so in die Haier. Dann war das an der Stelle Zollkast Folge 137 vom 26. März 2025. Und die Katrin und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.